Herzlich willkommen zum Fachgesimpel im 10 Quadrat des Instituts Lüttringhaus. Wir haben immer 10 Fragen in 10 Minuten. Wir haben immer interessante Menschen zu Gast und heute habe ich die Ehre, mit einem besonders interessanten Menschen zu fachsimpeln, nämlich mit keinem Geringeren als mit Henning Wehland. Man kennt Henning als Musiker und Musikmanager, als Coach bei The Voice Kids, als Radiomoderator und Kolumnist und vor allem als Frontmann der Band H-Blocks, den Pionieren des Crossover. Und eigentlich ist Crossover mehr als nur eine Musikrichtung, es ist eigentlich eine Haltung. Und ja, ich bin gespannt, ob und was das alles mit sozialer Arbeit zu tun hat. Herzlich willkommen, Henning. Schön, dass du da bist.
Ja, Lüdi, vielen Dank für die Einladung. Ich bin mal gespannt, ob wir das in 10 Minuten hinkriegen.
Ja, bin ich auch. Henning, du bist unser dritter Podcast-Gast und bei der Zahl 3 kommen ja aktuell 2 Assoziationen in den Sinn. Seit 3 Jahren bestimmt Covid unseren Alltag und seit 3 Monaten ist Krieg in der Ukraine. Umstände, in denen soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession und eben auch Musik sozusagen als universelle Menschenrechtssprache eine besondere Bedeutung zukommt. Sag mal, in dieser besonderen Zeit, welche Rolle spielt Musik da für dich?
Also ich glaube, dass grundsätzlich für mich immer schon Musik der Kitt für unsere Gesellschaft ist. Und in der Musik finden viele Gedanken und Ideen halt eben ihren Ursprung. Letztendlich ist es eine Möglichkeit, sich auszudrücken, ohne jetzt, sagen wir, den öffentlichen Diskurs unbedingt in Anspruch nehmen zu müssen, wie das jetzt bei Social Media beispielsweise der Fall ist. Und ich glaube, dass Musik und Kunst im Allgemeinen in der Lage ist, ja, auf eine klarere und eindeutigere Sprache oder mit einer klareren und eindeutigeren Sprache auf Dinge aufmerksam zu machen, indem es dem Zuhörer und auch dem Urheber halt eben häufig den Spiegel vors Gesicht hält.
Heißt das, dass durch die besondere Sprache der Musik, durch bestimmte Songs auf aktuelle Themen wie das potenzielle Ende der Pandemie oder eben den Krieg aufmerksam gemacht werden sollte oder muss? Welche Stücke kommen da aus deiner Sicht gut an und sollten im Radio rauf und runter laufen?
Also ich bin ja selber Radiomoderator und bin kein Freund davon, also jeder, der schon mal aufgelegt hat auf einer Party, weiß, wie nervig das ist, wenn andere Leute von außen kommen und sagen, du musst jetzt das und das spielen. Ich finde es viel, viel wichtiger, dass auch Radio-DJs und die Leute, die für das Programm zuständig sind, einfach, sag mal, eine gewisse Haltung haben und da vielleicht darüber nachdenken, was momentan Lieder sein können oder Songs sein können, aber auch Themen, die im Wortbeitrag besprochen werden, mit denen man Leute halt eben zum Nachdenken anregen kann oder aber auch Hoffnung und Zuversicht geben kann.
Sag mal, und was müsste aus deiner Sicht noch geschrieben werden? Welche Songs bräuchte es noch, um ja diesen Prozess sozusagen voranzubringen oder so einen Prozess voranzubringen, ja, um Hoffnung und Zuversicht zu geben? Welche Songs müssen aus deiner Sicht da noch geschrieben werden?
Naja, ich glaube, dass grundsätzlich das Handwerk des Songschreibens sehr, sehr stark in Richtung Aufmerksamkeit gegangen ist. Und die Aufmerksamkeit momentan im Mainstream geht eher weg von tiefer gehenden Themen, die etwas weiter entfernt sind von ich liebe dich und du liebst mich oder ich liebe dich nicht und du liebst mich und umgekehrt. Es ist schon ein bisschen sehr, zum großen Teil sehr weichgespült oder aber halt eben stark durch, sag mal, durch ja, streitbare Rap-Themen jetzt geprägt. Das, was ich bin so in den 80er Jahren musikalisch sozialisiert worden, da gab es viel diese Singer-Songwriter, egal ob es jetzt ein Hermann van Veen oder nicht Singer-Songwriter, Liedermacher hat man die genannt, Hermann van Veen, Konstantin Wecker, Reinhard May. Das waren tatsächlich eher Philosophen oder auch ein Udo Lindenberg, der Geschichten erzählt hat, in denen man sich wiedergefunden hat. Und nicht zuletzt Wozu sind Kriege, da ist ein Song, der nach 40 Jahren an größerer oder an Aktualität nicht zu überbieten ist. Aber wahrscheinlich wird es die Umstände halt eben auch die Texte dazu tragen, vielleicht mal darüber nachzudenken, wie man mit dieser Ohnmacht, die einen da ja halt eben auch durch, nicht nur durch die beiden Ereignisse, sondern auch durch viele andere Dinge, die so in und um unsere Gesellschaft herum passieren, halt wieder positiv beeinflussen.
Ja. Wie kann das gelingen? Wo holt Musik die Kids, die Jugendlichen, natürlich auch ihre Eltern oder überhaupt Menschen aus der Vereinsiedlung einer Pandemie? Wo fängt Musik Menschen auf in ihren Ängsten, in ihrer Ohnmacht, die beispielsweise eben auch durch so einen Krieg, der unmittelbar vor unserer Haustür stattfindet, ausgelöst wird?
Naja, Musik fängt immer mit Emotionen an und die Kunst besteht, glaube ich, darin, auch mit einem Text diese Emotionen greifbar zu machen. Und ich kenne das selber vom Songwriting, dass ich jetzt denke, okay, ich würde gerne einen Song machen, der in die und die Richtung geht. Also dann definiere ich eine Stimmung, eine Geschwindigkeit und im besten Falle halt eben Thema und dann mache ich bestimmte Schubladen auf und dann habe ich Bausteine, mit denen ich einen Song zusammenpacken kann und dann ist die Arbeit erstmal getan. Aber ich merke jetzt speziell durch die Pandemie, habe ich das gemerkt, dass mir es wieder wichtiger wurde, halt eben tatsächlich mit Texten und mit Musik das Gefühl, was ich empfinde, was ich durch den normalen Wortbeitrag so nicht äußern könnte, halt eben einfach in Songs packe und das gibt mir auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel, ja, Zuversicht und Inspiration. Ich glaube, dass, wie gesagt, Musik fängt immer mit einer Emotion an und mit dem Willen, diese Emotion greifbar zu machen.
Ja, beim Stichwort Zuversicht fallen mir sofort die Sound of Peace Festivals ein, bei denen du ja Mitorganisator bist. Der Gedanke vom Sound of Peace ist ja zusammenzustehen und zusammen aufzustehen. Ich denke dabei an verschiedene Musikstile auf einer Bühne, ist ja quasi auch Crossover, ne? Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie passt das eigentlich für dich zusammen? Einerseits die Schwere eines Krieges, mit dem ich stehe auf der Bühne und entertaine dazu als Musiker. Wie passt das für dich zusammen?
Also zunächst mal wichtig ist, glaube ich, dass ich nicht mit organisiert habe, sondern ich war von Anfang an dabei und habe, sag mal, wo ich konnte, mein Netzwerk zur Verfügung gestellt und war jetzt auch in Mannheim halt eben auf der Bühne. Um deine erste Frage zu beantworten, da habe ich meinen totalen Crossover-Moment erlebt, weil ich mit Jan Löchel, meinem langjährigen Freund und mit dem habe ich auch viel Musik geschrieben, auch für die H-Blocks. Der ist eigentlich eher so folkiger Singer-Songwriter. Du kennst ihn ja dann. Tony L. ist ein Teil von Advanced Chemistry, die man vielleicht noch kennt, so die Urväter des deutschsprachigen Hip-Hops. Und ich als Verteidiger des Rock'n'Rolls standen wir zu dritt halt eben auf der Bühne und haben Musik gemacht. Also mehr Crossover ging eigentlich nicht. Das war für mich schon ein schöner Moment und das wäre ohne so ein Konzert halt eben nicht möglich gewesen. Ich finde es aber tatsächlich auch schwer, sag ich jetzt mal, grundsätzlich erstmal viel Geld auszugeben, um auf bestimmte Themen, die wichtig sind, aufmerksam zu machen. Jetzt ist es bei dem Ukraine-Krieg, glaube ich, geht es weniger um Aufmerksamkeit, sondern vielmehr darum, dass eine Bewegung entsteht, die jetzt während des Krieges und hoffentlich auch möglichst bald nach dem Krieg eine Situation schafft, dass wir nicht immer solche Katastrophen brauchen, um plötzlich an Mitgefühl, Nächstenliebe und ja, Haltung, Moral und moralischen Kompass halt eben erinnert werden. Und da kann natürlich eine große Bühne auf jeden Fall für helfen. Ich glaube aber zum Beispiel auch daran, und Sound of Peace wäre für mich einer dieser Momente, wo man darauf aufmerksam machen kann. Das kann ein Movement werden, wo beispielsweise ich mich auch irgendwann mal einfach an die Straße stelle, Straßenmusik mache und darüber halt eben den Hashtag Peace for Ukraine zum Beispiel oder irgendeine Aufmerksamkeit schaffe. Dafür muss ich nicht die große Bühne haben. Aber letztendlich ist Musik, eine Bühne, eine Plattform, auf der Gefühle, Meinungen und Haltung kundgegeben werden kann. Und insofern finde ich, in einer solchen Situation ist das kein Widerspruch.
Ja, und Musikstile zu mixen ist auch kein Widerspruch, ne? Bin ich wieder beim Crossover-Gedanken. Was ist denn für dich spannend am Crossover-Gedanken, am Stil von Crossover, an der Haltung von Crossover?
Naja, bei uns war es damals so, dass als wir H-Blocks gegründet haben, die ganz frühen Anfänge mit unter anderem Bandnamen, gab es schon Ende der 80er Jahre. Und da gab es den Begriff Crossover zumindest nicht in dem Sinne, wie er jetzt geprägt ist. Es gab den Begriff Crossover im Jazz oder im Fusion hat man das auch genannt. Für uns war es halt eben so, das kam durch Zufall, weil wir halt eben vier oder fünf Jungs waren, die aus so unterschiedlichsten musikalischen Prägungen kamen. Und ich ehrlich gesagt auch gar nicht so die Idee für Melodien hatte und deshalb mich an den Red Hot Chili Peppers orientiert habe und einfach Sprechgesang benutzt habe oder einfach rausgebrüllt habe, was ich gerade gedacht habe. Und wir haben das Ganze am Anfang Funk Rap Core genannt, aber Das, was mich an Crossover so begeistert, war die Tatsache, dass wir uns im Proberaum halt eben alle akzeptiert haben, jede Meinung halt eben zur Sprache kam und wir daraus das Beste gemacht haben. Letzten Endes ist daraus ja auch so dieses Crossover-Phänomen geworden oder gewachsen. Und das kann ich persönlich in alle Lebenslagen übersetzen, weil ich zunächst mal jedem Menschen und jeder Situation versuche, mit einer gewissen Offenheit zu begegnen, dass dahinter etwas Ernsthaftes steckt, was vielleicht auch mich interessieren könnte, einfach nur in einem anderen Umhang gekleidet ist, der mich momentan halt eben nicht bis aufs Herz oder auf die Seele oder auch auf die Haltung halt eben blicken lässt.
Ja, da hast du eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet.
Ja, schaffen wir es doch noch in 10 Minuten.
Na, auf jeden Fall, würde ich sagen. In der sozialen Arbeit geht es für mich halt auch ganz viel um Begegnungen natürlich, und auch um die Geschichten, die Menschen einem erzählen, mit denen man arbeitet. Aber es geht natürlich auch ganz viel um Haltung. Ja?
Ja, wenn ich dazu vielleicht was sagen kann, weil das finde ich, da fehlt noch ein kleiner Annex. Denn ich weiß noch, als ich Zivildienst gemacht habe, das war in 1990, 91, da war dieser Begriff soziale Arbeit. Das waren immer Leute in Strickpullis und mit Friedenstaube-Sticker am Revers und die haben selbstgedrehte Zigaretten geraucht. Also es wurde immer so abgetatscht. Das waren die Leute, die keine berufliche Karriere machen wollten. Und das war immer irgendwie negativ konnotiert. Ich habe jetzt speziell im Verbund als Bandmusiker auch erlebt, dass ein soziales Gefüge oder dass es wichtig ist, halt eben eine gewisse Einstellung zu haben, vielleicht aber auch das Sendebewusstsein zu haben, zu sagen, ich möchte mich halt eben dafür einsetzen, dass halt eben mehr Verständnis da ist und vor allem auch, dass mehr Aufmerksamkeit für die Leute da ist, die halt eben diese Aufmerksamkeit aus sich selbst nicht heraus generieren können. Und die Verbindung aus oder wie viel Crossover steckt in dem sozialen Gedanken, ist für mich halt eben auch soziales Bewusstsein hat nicht nur was mit den Leuten zu tun, die sag ich mal, beruflich mit sozialer Arbeit zu tun haben, sondern soziales Bewusstsein sollte etwas sein, woran wir wieder viel, viel stärker arbeiten und viel, viel mehr wertzuschätzen wissen, was da teilweise halt eben an Arbeit geleistet wird und weit über das hinaus, was man, sag mal, durch einen definierten Stundenlohn halt eben auch nur ansatzweise bezahlen kann. Und die Verbindung zur Band ist da, man merkt, innerhalb einer Band oder innerhalb eines so kleinen Mini-Kosmos kommt man wirklich nur weiter, wenn man einander zuhört, wenn man miteinander streitet, aber über den Streit halt eben auch hinwegkommt und am Ende des Tages wieder zusammen Musik machen kann. Daraus entsteht eine Energie. Und das ist ein Nutzen, den darf man nirgendwo in der Gesellschaft wegwerfen.
Ja, da zitiere ich doch gerne mal Dunja Halali: Verstehen beginnt mit Zuhören.
Ja, absolut.
Ja, sag mal, und wo bist du denn kürzlich mal ganz konkret mit sozialer Arbeit in Berührung gekommen?
Es kommt drauf an. Also jeden Tag eigentlich definiere soziale Arbeit.
Na, es geht immer um positive und nachhaltige Veränderungsprozesse, und auch darum, darauf aufmerksam zu machen. Und gerade hast du davon gesprochen, dass es Menschen gibt, die von sich aus keine große Aufmerksamkeit generieren. Wo bist du solchen Menschen in deinem beruflichen Kontext begegnet und eben auch Sozialarbeitern?
Ja, also ich habe ja mit Jan Löchel zusammen den Titelsong für einen Film geschrieben und auch selber eingesungen, der heißt Weil wir Champions sind. Und da geht es um Wotan Wilke Möhring, der eigentlich ein total ambitionierter und zu überehrgeiziger Bundesliga-Coach bei einem Basketball-Bundesligisten ist und durch ein Verkehrsdelikt halt eben 300 Sozialstunden ableisten muss. Und macht die mit einer Basketballmannschaft, die aus Menschen mit Assistenzbedarf besteht. Und die Schauspieler habe ich natürlich auch kennengelernt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Situation hatte ich gar nicht das Gefühl, also klar, ich bin auch mit Sozialarbeitern in Berührung gekommen, die sich dann um die Betreuung dieser neuen Schauspieler gekümmert haben, der die Vorführung lief und man hinterher halt eben das Meet and Greet hatte. Aber das war insofern halt eben schön, als dass da man hatte nicht oder keiner im Raum, also weder ich noch die Schauspieler hatten irgendwie das Gefühl, dass es was Besonderes ist, sondern das war im Prinzip wie bei einer Echo-Verleihung. Also man hat sich einfach mit Kollegen und Freunden getroffen und so sollte es halt eben eigentlich auch sein, ne? Also, aber ich habe da auch gemerkt, wie es da diese Lücke gab, die quasi durch die schauspielerische Arbeit dieser Menschen halt eben überwunden wurde und vor allem auch durch die Arbeit der Sozialarbeiter und der Betreuer, dass da halt eben einfach auch so natürliche Grenzen, die ich zumindest von mir kenne, dass ich sofort denke, jetzt muss ich mehr Aufmerksamkeit haben oder ich muss vorsichtiger und langsamer reden oder wie auch immer, dass sowas halt eben auch abgebaut wird und man da halt eben einfach viel, viel natürlicher miteinander umgeht. Und das war ein tolles Erlebnis. Ja, und da vielleicht noch eine andere Sache. Ich habe dann da ja auch ein Video zu gedreht, das habe ich in meiner alten Grundschule in einem Vorort von Münster gedreht und habe dann später auch mit Janni dann Benefits-Konzert gespielt und habe da auch mit Kindern im Chor gearbeitet. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, und bei The Voice Kids hatte ich das Phänomen auch entdeckt. Ich habe nie mit den Kindern von oben herab gesprochen oder ich habe nie gedacht, ich muss denen ganz langsam in einfachen Worten erklären, worum es geht, sondern ich habe tatsächlich ganz natürlich die halt eben auf Augenhöhe gesehen als junge Künstler, die immer noch einen sehr, sehr unverbrauchten und frischen Blick auf Musik und auf Gesang haben. Und dadurch habe ich halt eben auch wieder wahnsinnig viel gelernt und der gegenseitige Respekt wächst dadurch. Und das ist, glaube ich, egal mit Menschen welcher Herkunft man redet, immer das beste Rezept.
Ja, und Musik ist auch immer ein gutes Rezept. Das bringt mich zu meiner letzten Frage. Welches Musikstück hast du uns mitgebracht und warum?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich dir da vor kurzem im Vorgespräch nochmal gesagt hatte, aber ich glaube, es sind Wozu sind Kriege da? Ja, wie ich vorhin gesagt habe, also es gibt eine kurze und eine lange Geschichte, die mittendrin würde ich jetzt mal erzählen. Ich war immer schon Udo Lindenberg-Fan, bin, das ist, seitdem ich denken kann, und habe halt eben damals, als die Single rauskam, 1981, diesen jungen Pascal Krawitz, der als 10-Jähriger das Duett mit Udo Lindenberg gesungen hat, einfach abgöttisch geliebt und wollte unbedingt so sein wie er. Habe ihn dann halt eben auch Jahre später kennengelernt. Seit über 20 Jahren ist er einer meiner besten Freunde. Und das erstmal verbindet mich mit dem Song. Aber ich weiß auch, dass damals natürlich halt eben der sogenannte Kalte Krieg in vollem Gange war. Ich war sehr, sehr interessiert, was so politische Bildung und auch Nachrichten und solche Sachen anging. Und da ging es dann um Aufrüstung, Abrüstung, SS-20, Pershing und SDI, was der Reagan da halt eben ins Weltall schießen wollte damals. Ich habe Albträume gehabt von Atomraketen, die bei mir vom Haus stationiert werden sollten und so weiter. Und dass dieser Song jetzt halt eben auf eine traurige Art und Weise wieder so eine Aktualität besitzt, finde ich schon sehr bewegend, aber es zeigt halt eben auch genau das, und damit schließt sich der Kreis, was wir am Anfang gesagt haben, wozu Musik in der Lage ist, nämlich mit ganz einfachen Worten, jedem ohne Wenn und Aber einfach zu zeigen, worum es gerade geht.
Ja, in diesem Sinne, Henning, tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr. Danke für deine Zeit.
Lüdi, ich danke dir. Jederzeit wieder.
Sagt der Interviewprofi.
Hast du gut gemacht. Ciao.
Das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen, kannst mir das mal erklären. Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt